Hallo zusammen, mein Name ist Thomas Aschwander. Ich bin Pastor von der FEG Langquart. Und ja, jetzt ist es soweit. Zugegebenermaßen das ein bisschen eine spezielle Predigt, weil das erste Mal, seit ich hier in Langquart bin, wird die Predigt nicht in der Gartenstrasse 12, wo wir unsere Räume haben, unsere Gottesdienstsaal haben gehalten, sondern zum ersten Mal direkt da nur übers Internet. Als ich die Nachricht gestern gehört habe, dass die Kantonsregierung ja, verschiedene Sachen einschränkt, unter anderem die Vereinsaktivitäten, aber auch religiöse Anlässe, die mit mehr als 50 Personen nicht mehr erlaubt sind. Da sind mir ein paar Gedanken durch den Kopf. Das erste war, wenn ist auch das letzte Mal passiert? Also ich habe das probiert, so ein bisschen geschichtlich einzuordnen. Und ich habe gesucht, wenn das ein Notstand oder ein Ausnahmezustand ausgerufen worden ist. Und ich habe gesehen, das letzte Mal schweizweit ist das nach dem Ausbruch vom Ersten Weltkrieg passiert. Also vor über 80 Jahren. Und ich denke schon wahnsinnig, dass das jetzt wieder ja, scheinbar nötig ist. Ich glaube, unsere Regierung, die handelt gut, die handelt verantwortungsbewusst. Auch wenn es jetzt noch nicht die grossen Zahlen sind von denen, die angesteckt sind und von denen, die sterben. So muss man das ernst nehmen, was da passiert. Und ich glaube, es ist eine Frage auch von der Gesellschaft, dass wir aus Solidarität zusammenstehen und ja, dafür sorgen, dass die Spitäler nicht überfüllt werden, dass es keine Ansteckungen gibt unter den Generationen. Ja, und darum ist es zwar eine außerordentliche Lage, aber nicht eine, wo uns muss es verzweifeln bringen? Überhaupt nicht. Das Zweite, was ich gedacht habe, hey, jetzt muss ich mal den Psalm 19 mir nochmal ein bisschen genauer anschauen. Und als ich das gemacht habe, habe ich gemerkt, da haben sich wie die Verhältnisse wieder richtig geschoben. Also, ich möchte euch einfach ja, die ersten paar Verse von dem Psalm 19 vorlesen. Da heißt es, ein Psalm Davids vorzusingen. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigt seiner Hände Werk. Ein Tag sagt's dem anderen und eine Nacht tut's kund der anderen. Ohne Sprache und ohne Worte, unhörbar ist ihre Stimme. Ihr Schall geht aus in alle Lande und ihr Reden bis an die Enden der Welt. Er hat der Sonne ein Zelt am Himmel gemacht. Sie geht heraus wie ein Bräutigam aus seiner Kammer und freut sich wie ein Held zu laufen die Bahn. Sie geht auf an einem Ende des Himmels und läuft um bis wieder an sein Ende, und nichts bleibt von ihrer Glut verborgen. Das sind mal die ersten 7 Verse von dem Psalm 19. Und es kommt für mich so stark die Größe von Gott führen, wo nicht nur die Erde geschaffen hat, sondern das ganze Universum. Und da so bildlich, wie das erzählt wird, wie die Sonne aufgeht, wie ein Bräutigam, wo quasi aus seinem Zimmer rauskommt und sich freut wie ein Held. Und am Abend geht er wieder unter bis ans Ende geht er. Und ja, nichts kann sich verstecken vor dieser Sonne. Oder alles wird brötelt. Ich war gerade letzte Woche in Dubai gsi. Dort war es warm gsi. Dort hat man sich wirklich dann nicht mehr verstecken vor der Sonne. Und genauso wie wir uns auch nicht, eben nicht vor der Sonne können verstecken, so können wir uns auch nicht vor Gott verstecken. Und wir dürfen wissen, er ist grösser, er ist mächtiger als all das, was hier auf der Erde passiert. Ja, Und ich habe mir weiter Gedanken gemacht, was möchte ich euch heute Morgen weitergeben? Was möchte ich euch sagen? Was möchte ich euch erzählen? Weil, ja, Gott ist grösser, seine Gnade ist gigantisch. Aber jetzt, wenn wir über das Coronavirus reden und so viele Leute reden darüber, dann sieht man auch, was das auslöst bei den Leuten. Was das für Sorgen, für Ängste auslöst. Und ja, gerade dort, wo Ansteckungen sind, wie schwer das die Verläufe sind auch. Dass man da wirklich muss an Beatmungsgeräte kommen, damit die Lunge überhaupt noch arbeiten kann. Und gerade wenn das eben nicht passiert, dass es dann ja, ungewiss ist, wie es ausgeht, dass man das wirklich kann überleben kann. Und es ist ein grosses Problem. Es sind schon ja, jetzt Leute im zweistelligen Bereich daran gestorben. Ich glaube, es gibt aber noch ein grosses Problem für uns Menschen. Eins, wo wir offenbar nicht so in Panik geraten. Eins, wo wir ja, einfach legerer behandelt, als, sowohl als Gesellschaft, aber ich glaube auch, wir als Christen gehen relativ leichtfertig mit dem Problem um. Und zwar nennt sich das Problem Sünde. Schuld vor Gott. Die Schuld vor Gott, die trennt uns von ihm. Die trennt uns von unserem Schöpfer, von dem, der das ganze Universum gemacht hat. Wir können keine Gemeinschaft haben mit der Sünde. Und schlussendlich ist es auch die Sünde, die zum Tod führt. Zum ewigen Tod. Zum Tod, wo man nicht rückgängig machen kann. Und darum ist es gut, sich auch über die Sünde, über die Schuld, die wir haben, vor Gott uns Gedanken zu machen. Und ich habe da eine Bibelstelle gefunden, im 2. Korinther, Kapitel 2, wo der Paulus über den Umgang mit der Sünde redet. Also er schreibt den Korinther einen Brief, seinen zweiten Brief, er hat vorher schon einen geschrieben, und der thematisiert etwas. Es wird aus diesen Versen nicht klar, was er thematisiert. Das ist etwas, was er schon im ersten Brief geschrieben hat. Also es geht mir auch gar nicht so sehr um den Inhalt, jetzt, was er sagt, sondern vielmehr, wie er sagt. Und darum möchte ich euch die Stelle vorlesen, 2. Korinther 2, Vers 1 bis 13. Ein Besuch bei euch schien mir nicht sinnvoll zu sein, weil er uns alle nur neuen Kummer gebracht hätte. Denn wenn ich euch nur traurig mache, bleibt ja niemand, der mich wieder froh stimmen könnte. Deshalb schrieb ich euch den letzten Brief, damit ihr eure Angelegenheiten in Ordnung bringt, ehe ich zu euch komme. Ich wollte nämlich nicht über euch traurig sein, sondern mich über euch freuen. Denn ich hoffe doch, dass auch ihr euch freut, wenn ich mich freuen kann. In großer Sorge, mit schwerem Herzen und unter Tränen hatte ich euch geschrieben. Aber ich wollte euch damit nicht verletzen. Im Gegenteil, ihr solltet vielmehr erkennen, wie sehr ich gerade euch liebe. Wer anderen Kummern bereitet hat, der hat nicht nur mich traurig gemacht, sondern euch alle. Oder doch fast alle, um nicht zu übertreiben. Die meisten von euch haben sein Verhalten bestraft. Damit soll es gut sein. Jetzt müsst ihr ihm vergeben und ihn ermutigen, denn er soll nicht verzweifeln. Zeigt ihm deshalb eure Liebe. Der Zweck meines Briefes ist ja erreicht. Ich wollte sehen, ob ihr euch bewährt und meine Anweisungen befolgt. Wem ihr vergebt, dem vergebe ich auch. Wenn ich etwas zu vergeben hatte, dann habe ich es um euretwillen von Christus längst getan. Denn wir kennen die Absichten Satans nur zu genau und wissen, wie er uns zu Fall bringen möchte. Aber das soll ihm nicht gelingen. Ich weiss nicht, wie es dir jetzt gegangen ist, wenn du bis dahin gelost hast schon und denkst, oh, eine Predigt über Sünde und das noch in dieser Situation, das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht hören. Und ich weiss, wie schwierig das ist, über Sünde zu reden, sowohl für mich in der Predigt, aber auch ganz normal in Gesprächen. Oder wenn man mit seinem Partner oder mit Geschwistern die redet, müssen zuzugeben, dass man etwas falsch macht. Auch eine Predigt zu hören ist sehr schwer über Sünde, weil bei mir kommt dann immer gerade so ein das Bild auf vom Zeigefinger, wo oder aufgehoben wird und gesagt wird, das darfst du nicht machen und das ist falsch und das ist schlecht. Ja, vermutlich haben wir alle schon zu viel so Moralpredigten gehört. Und wir hören es auch nicht gern. Und meistens sind die Leute, die dann so zu uns reden, die machen das wie von oben runter. Er meint, also sie meinen, sie können uns einen Katalog geben, was gut ist, was richtig ist. Voller Vorschriften. Und dass er dementsprechend auch kann um die Ohren hauen kann, was nicht gut war. Aber das Spezielle ist, meistens ändern so Moralpredigten gar nicht. Okay, vielleicht hat man ein schlechtes Gewissen. Und das hält dann ein paar Tage an. Aber mit der Zeit vergessen wir das auch. Ich meine, das ist schon ein dickes Fell zugelegt. Und dann die nächste Woche kommt bestimmt wieder, denken wir. Und dann kommt eine Predigt wieder über Gnade, über die Grösse von Gott. Und dann geht es uns allen wieder gut, oder? Dann müssen wir nicht mehr über die Sünde nachdenken. Aber ändern wird sich durch eine solche Predigt, die einfach, das ist gut, das soll man machen, das soll man machen, das andere nicht. Durch das ändert sich gar nichts. Und darum finde ich es auch so spannend, wie das Paulus das da macht, wie er es anpackt, wie er redet. Und das auf der Grundlage von dem, wo Jesus gemacht hat. Jesus ist ans Kreuz gegangen, zum Sterben, zum die Schuld, die wir eigentlich verdient hätten, auf sich zu nehmen. Und das ist das gnädige Handeln von Gott. Wenn ich die Sätze von Paulus ein bisschen auf mich lassen wirken, dann fällt mir auf, in welcher persönlichen Betroffenheit, dass er das auch macht. Wie dass er über Sünde redet. Das Wort Sünde kommt nicht vor. Man merkt, er beschreibt eine Situation, wo sie in der Gemeinde hatten, in Korinth, wo nicht gut war, wo Sünde passiert ist. Und er schreibt ganz offen über seine Traurigkeit, seine Sorgen, die er hat. Sein schweres Herz, das er hatte, und Tränen, die geflossen sind, seine Liebe und sein Kummer. Es bewegte ihn von tief innen raus, wenn sich jemand für falsches Verhalten entscheidet. Wenn jemand Sünde macht, viel zu oft schiessen die Moralprediger aus dem sicheren Rückhalt auf ihre Zeitgenossen. Sie argumentieren vom moralischen, überlegenen Standpunkt gegen die schlimmen Sünder von oben herab. Aber die Position von der Überlegenheit und Selbstgerechtigkeit, die ist ja an und für sich schon falsch, weil sie Sünde ist. Keinem von uns steht der Platz zu, sich über den anderen zu stellen, sich moralisch überlegen zu sehen, weil jeder von uns macht Sünde. Jeder von uns macht Fehler. Moralisch überlegen, das war nur ein Mensch. Nur eine Person hat bis jetzt ein perfektes Leben gelebt. Und das ist Jesus Christus selber, Gottes Sohn. Aber wer von uns sich moralisch überlegen fühlt gegenüber anderen, der hat schlicht und ergreifend keinen Blick für seine eigenen Fehler, für seine eigene Sünde. Das macht ihn selbstgerecht. Und genau die Haltung hat Jesus kritisiert, wo in seiner Zeit, wo er gelebt hat. Die Pharisäer, die haben nämlich genau so gelebt. Sie haben sich als etwas Höheres angeschaut. Sie haben auf die anderen abgeschaut. Und Jesus hat das kritisiert, verurteilt und gesagt, ganz klar gesagt, dass das nicht gut ist. Und ich bin der festen Überzeugung, dass man nur angemessen über die Sünde reden kann, wenn wir uns selber bewusst sind, dass wir fehlerhafte Menschen sind. Dass wir Gnade von Gott brauchen. Das dürfen wir nie vergessen. Wir dürfen nie vergessen, dass Jesus für unsere Fehler hat müssen sterben. Das war der Preis. Ein unheimlich hoher Preis. Gott selber hat sich müssen abgeben und sein Leben geben, damit unsere Schuld getilgt werden kann. Und mit dieser Haltung sollen wir anderen Menschen begegnen. Der Paulus macht uns das davor. Er weist die ganze Zeit darauf her, dass er selber täglich aus dieser Gnade lebt. Und um das ein bisschen genauer zu verbildlichen, möchte ich euch gerne jetzt eine Geschichte vorlesen. Was es heisst, Umgang mit der Sünde im eigenen Leben. Die Geschichte heisst «Zum grossen Arzt». Da ist ein Patient, Herr Adam, dem alle Mediziner bescheinigen, moribundus, Todeskandidat, bösartigste Bluterkrankung im letzten Stadium, im Grunde schon tot. Da gibt es ein merkwürdiges Krankenhaus, an dessen Wand der Satz gemalt steht, ich bin der Herr, dein Arzt. Um auch das Letzte zu versuchen, transportiert man den Sterbenden in dieses Spital. Seltsam ist die Begrüßung, bereits am Portal. Der Arzt legt dem Todkranken die Hand auf die Schulter. Ich sage dir, du bist gesund. Achte jetzt nicht auf all die Symptome deiner Krankheit. Mein Wort ist hier die alleingültige Wirklichkeit. Glaub mir, bei mir, in meinen Augen, bist du vollkommen heil und mein Urteil ist unfehlbar. Merkwürdig ist die Behandlung, die jetzt beginnt. Nicht mit irgendwelchen Medikamenten wird Herr Adam versorgt. Der Arzt selbst ist die Therapie. Wohl gibt es eine Bluttransfusion, aber es ist des Arztes eigenes Blut, das in den Patienten hinüberfließt. Und eigenartig, der Schlauch und die Kanüle werden nie abgenommen. Beständig fließt der Lebensstrom. Wohl gibt es eine Bestrahlung. Aber es ist der Arzt selbst, der Herr Adam täglich in die Augen schaut. Tief geht dieser Blick. Der Patient merkt, dieser Blick ist nicht nur diagnostisch. Das natürlich auch. Aber er ist therapeutisch. Er heilt mich zutiefst. Am wichtigsten aber ist für den Patienten die tägliche Gesprächstherapie. Wundersam befreiend dieser Austausch. Die verborgensten Nöte vermag der Patient ohne Scheu zu sagen. Heilend sind die liebevollen Anweisungen. Das unterlässt du jetzt, stattdessen ist jetzt das dran. Herr Adam spürt, wie er gesundet. Bald kann er aufstehen, umhergehen, Besuche empfangen. Jedem empfiehlt er eifrig die Spital und seinen Arzt. Erstaunliche Kräfte werden frei. Er bewährt sich bereits als Hilfspfleger an Mitpatienten. Eines Tages aber meint Herr Adam, nun sei er gesund genug. Unbemerkt, so denkt er jedenfalls, entweicht er dem Spital, der beständigen Transfusion, dem Blickkontakt und den Gesprächen. Ewig werde ich dem Arzt dankbar sein, murmelt er. Aber jetzt bin ich mir selbst stark, kann hingehen, wohin es mir beliebt. Auf der Treppe vor dem Portal findet man den Bewusstlosen. Gerade noch rechtzeitig wird er zurückgebracht. Bleibe bei mir, hört er den Arzt sagen, als er erwacht. In dir selbst bleibst du der alte Adam. Ein sicherer Todeskandidat. Nur bei mir, in meinem Haus, bist du gesund. Mir gefällt die Geschichte. Außerordentlich gut. Es kommt unheimlich gut zum Vorschein, wie dass wir mit Sünde umgehen sollen. Der Zustand. Die Sünde ist dabei die Todeskrankheit, die uns alle Menschen sterben lässt. Die uns alle Menschen krank sein lässt. Und es gibt kein Entrinnen. Auch unter uns Christen sind Auswüchse von dieser Krankheit zu erkennen. Wir sind nicht besser als Menschen, die ohne Jesus leben. Christen sind nicht sündlos. Was der Unterschied ausmacht zwischen Christen und anderen Menschen, die ohne Jesus leben, ist allein Jesus selber. Mit ihm sind Christen in Liebe verbunden. Und aus dem Grund können und wollen sie nicht mehr in der Sünde leben, fühlen sie sich nicht mehr wohl. Luther hat das einmal ganz treffend gesagt. Er hat gesagt, Christen sind Gerechte und Sünder zugleich. Christen sind also Leute, die an der Sündenepidemie nicht sterben, aber nicht, weil sie keine Sünde haben, sondern weil sie an der Bluttransfusion von Jesus Christus angeschlossen sind. Und trotzdem sind sie immer noch, haben sie immer noch ihren eigenen Kopf. Hat jeder immer noch seinen eigenen Charakter. Christen sind Menschen, die verliebt sind in Jesus. Und das hat bei allen, wie bei allen Verliebten, Konsequenzen. Sie überlegt sich zum Beispiel, wie sie die Beziehung vertiefen können. Oder sie sind plötzlich bereit, Sachen zu vermeiden, die die Beziehung könnte belasten. Oder das Gegenteil, sie machen plötzlich Sachen, die sie vorher nie gemacht hätten, um die Beziehung zu fördern. Und sie überlegen sich, wie dass sie die Liebe, die Jesus ihnen entgegengebracht hat, wie sie die auch weitergeben können. Und dabei ist es völlig unmöglich, eine detaillierte Liste zu machen, einen Katalog quasi aufzustellen, was jetzt verboten ist und was nicht. Und im Christentum geht es auch nicht um das, um so einen Katalog, wo man jetzt prüfen kann, das ist ein guter Christ und das ein schlechter, sondern es geht um die Beziehung, die lebendige Beziehung mit Jesus. Sünde ist alles, was Jesus nicht entspricht. Und wir können auch anders sagen, Sünde ist alles, was nicht aus Liebe passiert. Und das kommt auch bei uns Christen nicht selten vor. Auch in der Gemeinde ist es nicht anders. Da begegnen sich Leute, die zu Jesus gehören, aber trotzdem Sünder sind. Es ist also nicht der Himmel auf Erden. Aber in der Gemeinde probieren wir, Weg zu suchen, zueinander, miteinander, einander zu ermutigen, einander zu ermahnen und so vorwärts zu gehen. Und genau aus dem Grund tut Paulus die Sünde gegenüber den Korinthern nicht einfach unter den Teppich wischen. Er sagt nicht einfach, ihr könnt alles vergessen, wo sie ist oder wo ihr falsch gemacht habt. Im ersten Brief hat er sehr deutlich die Sünde beim Namen genannt und darauf hingewiesen, wie wichtig das es ist, dass man sie aus der Mitte raus entfernt in einer Gemeinde. Die Sünde ist eben wie das hochansteckende Virus. Ähnlich wie das Corona, einfach noch viel schlimmer. Solange das Virus nicht bekämpft wird, greift es immer weiter um sich und richtet grosse Zerstörung an. Es ist wichtig, Sünde nicht einfach zuzudecken, sondern darüber zu reden. Es gibt Sünde, die bereits in eine Abhängigkeit geführt haben. Vielleicht sogar dich selber. Und solche Sünde muss je nachdem sogar ausgesprochen werden vor anderen Menschen, mit anderen Menschen. Und sie muss bekannt werden vor Gott, damit sie ihre Bindung verliert. Lasst uns in dieser Situation, wo wir uns von einem Virus auch lassen lassen, Massnahmen, ich sage jetzt mal, über uns ergehen, lasst uns in Erinnerung behalten, wie wichtig das es ist, auch die Sünde, auch das Falsche zu bekämpfen. Bei unserem persönlichen Leben. Miteinander. Eben aus einer guten Haltung raus, nicht von oben ab. Von oben ab, sondern dass man miteinander, füreinander kämpft. Das Konsequente und gleichzeitig auch das einfühlsame und liebevolle Reden über die Sünde zeigt bei den Korinther die erwünschte Wirkung. Die Person, die angesprochene Person, die bekennt ihre Schuld und bereinigt das. Was für ein mutiger und befreiender Schritt. So wird das Virus wirkungsvoll bekämpft und verhindert, dass es weiterer Schaden zufügen kann. Die betroffene Person wird jetzt wieder in die Gemeinschaft aufgenommen und sie darf neu anfangen und wird nicht länger sanktioniert. So haben wir das gelesen. Und das finde ich immer etwas Gewaltiges, wenn Sünde vergeben werden, wenn Leute zu der Erkenntnis kommen, hey, ich muss das bekennen vor Gott. Und das wünsche ich mir, dass das auch Kultur wird bei uns in der Gemeinde. Gerade wenn wir jetzt uns nicht mehr treffen können. Dass wir parat sind, dass wir offen sind, wenn Leute wenn Sünde bekennen. Dass wir nicht von oben runter sagen, ja, aber das haben wir schon lange gewusst, dass du ein Sünder bist. Oder das hättest du schon lange machen müssen. Nein, dass wir uns freuen, wenn jemand die Beziehung zu Gott wieder bereinigt. Das haben wir nämlich als ganze Gemeinde mit in die Verantwortung hineingenommen. Und wir sind auch in die Verantwortung hineingenommen, dass wir Leute, die das gemacht haben, Leute, die vielleicht schlimme, sehr schlimme Sachen gemacht haben, aber die vor Jesus gebracht haben, dass wir die genauso behandelt, wie jeder andere auch. Also ein Teil von unserer Gemeinde. Wir dürfen nicht nachtragend sein, weil Jesus ist es auch nicht mehr, Gott ist es auch nicht mehr. Gott hat die Sünde, so weit wie der Osten vom Westen weg ist, hat sie weg da von uns. Paulus geht sogar noch einen Schritt weiter. Er gibt der Gemeinde einen Befehl, dem Mensch voller Liebe und Ermutigung zu begegnen. Er ist kein Christ von zweiter Klasse. In solchen Fällen ist er selber voller Selbstklage und Zweifel, der Mensch, weil ihm die Sünde passiert ist. Das ist quasi schon Strafe genug und es fällt ihm schwer, sich selber zu vergeben und Gottes Gemeinschaft auch wieder zu suchen. Weil man es, ja, oft haben wir dann das Gefühl, ja, ich bin gar nicht würdig. Und wenn jetzt noch Menschen würden kommen und sagen, du bist dann schon ein grosser Sünder, dass dir das passiert ist, dann hätte ich auch nicht gedacht. Das würde dann langsam wieder zum Schnaufen kommen, die Glauben abschnüren, wenn wir uns als Gemeinde so würden verhalten. Damit hätte der Satan sein Ziel erreicht, dass Leute nämlich weggeführt werden von Gott. Und das ist nicht das Ziel. Auch wenn es um Sünde geht, auch wenn es um falsches Verhalten geht, ist das Ziel immer, dass wir in dieser Beziehung leben mit Jesus Christus, unserem Retter. Und es ist so wichtig, dass wir in dieser Liebe, wo Gott uns begegnet ist, auch einander begegnet, auch den Menschen begegnet, außerhalb von unserer Gemeinde. Dass wir ihnen die Hand herstrecken und sagen, hey, da ist jemand. Jemand, der grösser ist als das Coronavirus. Jemand, der ein grösseres Problem lösen kann als ein Impfstoff für das Coronavirus. Jesus Christus, der uns die Schuld wegnimmt. Wir merken, wie sachlich und gleichzeitig liebevoll der Paulus bei diesem schwierigen Thema vorgeht. Es ist für ihn kein Tabuthema, sondern ein ganz normaler Vorgang, wo sich unter Christen jederzeit auch abspielen kann, dass man eben Sünde zulässt oder ganz bewusst lebt. Aber gerade weil wir als Christen von dieser Gnade wissen, von dem grossen Geschenk, wo Gott uns gemacht hat, können wir auch mit Sünde offen umgehen. Einerseits behaltet so der Paulus die Sünde so im Blick, dass er selber jederzeit täglich auf Gottes Gnade angewiesen ist. Das braucht er, das weiß er. Und er ist und bleibt sein Leben lang ein Sünder, und einen Gerechten gleichzeitig. Ohne die ständige Bluttransfusion wäre er von der Gnade abgeschnitten. Das haltet ihn auf dem Boden und hilft ihm, gleichzeitig nicht überheblich zu werden oder sich als Moralprediger aufzuschwingen. Und auf der anderen Seite ermutigte Paulus die tägliche Erfahrung von der Gnade, dass er andere Menschen, wo sich das Virus geholt haben, die krank sind, dass er ihnen den Ausweg zeigt, Jesus Christus, der gekommen ist als Retter. Das ist das wahre Problem, das grössere Problem, das wir als Menschen haben. Nicht, dass jetzt das Coronavirus da ist, das ist auch ein grosses Problem, aber noch ein viel grösseres Problem ist die Schuld vor Gott, wo wir nicht in der Lage sind, sie zu begleichen, sondern nur Jesus Christus. Soweit mal meine Gedanken in einer speziellen Situation. Und ich möchte dich ermutigen, mach dir auch noch weiter Gedanken. Ich habe hier auf der Homepage auch noch ein Dokument angehängt mit Fragen. Fragen, die weiterführen sollen, dich sollen anregen. Vielleicht kannst du über die Frage auch mit anderen austauschen. Nimm dir doch die Zeit. Wir werden auch weiterhin informieren, wie es mit den anderen Anlässen und auch mit den Sonntagsgottesdiensten in den nächsten Wochen weitergeht. Darum, wenn du keine Mails von uns bekommst, kannst du dich bei uns melden über die Homepage Kontakt. Oder schau einfach regelmäßig auf der Homepage nach. Da schalten wir immer die aktuellen Informationen auf. Ich wünsche dir jetzt ganz einen gesegneten Sonntag. Viele tolle Begegnungen mit Gott, mit anderen Menschen. Und denk daran, das wahre Problem von uns Menschen ist nicht der Coronavirus, sondern sind unsere Sünden, ist unsere Schuld, die wir vor Gott haben.